Herzlich willkommen zu Mörtel und Moneten, deinem Immobilienpodcast für Immobilienexperten und die, die es werden wollen. Es ist jede Menge los am Immobilienmarkt. Wir schauen genauer hin und vor allen Dingen bewahren wir dich vor teuren Fehlern, denn wir schauen auch rein in das Immobilienrecht und teilen mit dir die Tops und Flops beim Kauf oder Verkauf der Immobilien. Legen wir direkt los. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen bei Mörtel und Moneten. In dieser Woche wollen wir uns einmal das Grundbuch genauer anschauen. Bei mir ist der Immo-Anwalt. Markus, du als Immo-Anwalt hast auch öfters mal mit Grundbuch und Grundbuchauszug zu tun. Ich als Makler habe damit zu tun, wenn es darum geht, Häuser zu verkaufen. Und heute wollen wir den Zuhörern mal so ein bisschen einen Einblick geben in das Grundbuch. Was steht denn da so drin? Wofür braucht man es genau? Auf was sollte man vielleicht mal achten? Vielleicht gerade in Bezug darauf, wenn man, ich sag mal, eine Immobilie kaufen möchte.
Ja, meine Antwort kommt verzögert, weil ich bin gerade aufgewacht, weil das Grundbuchrecht, ja, wir haben jeden Tag mit dem Grundbuch zu tun. Das ist ja eins der wichtigsten Dinge, die es im Immobilienrecht gibt. Aber auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel die Grundbuchordnung. Und wenn man sich die mal versucht durchzulesen, dann schläft man wahrscheinlich nach Paragraph 1 ein. Ja.
Dennoch wichtig, ne?
Super wichtig, ja. Super wichtig. Vielleicht so ein Grundsatz, ne, dass man mal so weiß, was die Bedeutung des Grundbuchs ist. Das klingt jetzt auch wieder so, manchmal so einen formaljuristischen Einschlag muss ich ja machen, ne, damit man weiß, was ich mache. Dem Grundbuch kommt ein öffentlicher Glaube zu. Ne? Also das soll bedeuten, auf das, was im Grundbuch steht, kann man sich verlassen, weil das natürlich ein staatlich hinterlegtes Dokument ist, ja, das ja wirklich auch großartig gepflegt wird von unseren Rechtspflegern bei den Amtsgerichten, beim Grundbuchamt, und das muss super korrekt sein. Ne?
Absolut,
und, ich meine, das ist natürlich auch wichtig, ne? Ich mache ein Beispiel. Das ist momentan etwas, was uns so ein bisschen begleitet, weil wir haben ja in der Kanzlei eben zwar der Schwerpunkt Immobilienrecht, aber es werden ja Immobilien auch vererbt. Und jetzt machen wir das Beispiel. Es stirbt ein Eigentümer und es erbt dann eben der Erbe dieses Eigentum. Mhm. Und dann ist jetzt schon die Frage, da steht ja dann möglicherweise, weil ja das Grundbuch auch ein bisschen braucht, ne, steht ja möglicherweise für eine Übergangszeit noch der Verstorbene im Grundbuch.
Ja.
Das sind natürlich so spannende Konstellationen, ne, weil das Grundbuch zeigt ja auf, wer ist eigentlich aktuell Eigentümer, ne?
Und das ist ja auch beim Verkauf so.
Ja.
Ne, das ist also beim Verkauf auch so, dass der ja auch diese Auflassung ist, Vormerkung drinne steht im Grundbuch und dass der Käufer auch nach einer gewissen Zeit, also ich rate das zumindest immer, nach einer gewissen Zeit doch mal sich einen aktuellen Auszug holt, beim Grundbuchamt bekommt man den und dann mal nachprüft, ob er denn tatsächlich auch wirklich rechtmäßig eingetragen wurde. Denn das passiert nicht immer unbedingt automatisch.
Nee. Also darf man auch nicht vergessen, zwischen der Auflassungsvormerkung und der Eintragung des Eigentums können Monate, wenn nicht, hatte ich auch schon, Jahre liegen.
Genau. Ne?
Also ich mache noch ein Beispiel, warum das so unheimlich wichtig ist. Auch dieser Eintragungszeitpunkt, den man dann des Eigentums, den man ja dann im Grundbuch ersehen kann, ist, dass ein Wohnungseigentümer ab dem Zeitpunkt gegenüber der Gemeinschaft zu Hausgeldzahlungen verpflichtet ist, zu dem er im Grundbuch als Eigentümer eingetragen ist. Ne?
Und bis dahin noch der vorherige Eigentümer.
Genau. Wie die das dann untereinander regeln, ja, weil der Gefahrübergang im Kaufvertrag und die Verpflichtung, die Hausgelder zu zahlen, im Kaufvertrag zwischen Verkäufer und Käufer oftmals von dem Verhältnis zwischen Gemeinschaft und Eigentümer abweichen. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Gell? Also deswegen muss eigentlich auch jeder Verwalter, wenn ein Eigentumswechsel da ist, sich ein Grundbuch auszuholen und mal gucken, ab wann ist denn eigentlich der neue drin. Mein Problem ist, dass viele Verwalter sagen, das ist doch mir egal, ich gehe nach dem Datum des Kaufvertrags. Das ist natürlich falsch.
Interessant. Aber wie viele beachten das denn dann tatsächlich?
So gut wie keiner.
Okay. Weil es wahrscheinlich keiner weiß? Deshalb machen wir diesen Podcast.
Doch, weil es zu komplex ist, weil es auch vom Arbeitsaufwand zu komplex ist. Also viele glauben halt, es ist ein Riesenaufwand, so ein Grundbuchauszug zu kriegen, aber du weißt es ja, ne, wo man
ihn hergibt. Mittlerweile haben wir da ja ganz neue Möglichkeiten, denn du, Markus, kannst in deiner Kanzlei natürlich mit, also Fachanwalt für Immobilienrecht, berechtigtes Interesse, Einsicht, ne, in das Grundbuch, das muss man ja haben, berechtigtes Interesse. Und dann kannst du ja sehr schnell Grundbuchauszüge anfordern. Ich profitiere davon, beziehungsweise meine Verkäufer profitieren auch davon, weil wenn ich eine Immobilie verkaufe für jemanden, dann kann ich natürlich eben mit dem Background von Markus, den ich ja immer habe, also rechtlich sicher zu handeln, ist mir ganz wichtig, aber ich kann eben auch diesen Grundbuchauszug innerhalb von wenigen Stunden tatsächlich mir ziehen und dann kann es im Prinzip losgehen, direkt. Genau. Sie und haben, ansonsten dauert es wie lange, bis man den hat beim Grundbuchamt? Ihr ahnt es schon.
Kann schon mal also 4, 5, 6, 7 Wochen locker dauern. So. Also wir haben diesen direkten, diesen Online-Zugang, den wir gelegt haben. Ja, der kostet uns natürlich Geld, aber wir müssen halt einfach schnell reinschauen. Also ich mache ein Beispiel. Wir hatten vor 3 Wochen einen Freitag, der ist im Prinzip in den letzten 15 Jahren, den ich meinen Job mache, unvergessen. Denn wir mussten eine Zwangssicherungshypothek eintragen. Und zwar bevor die Vormerkung für den Verkauf dieser Wohnung war. Also es ging tatsächlich um Stunden. Ne? Mhm. Und wir saßen den ganzen Tag, also wir haben einen super Mitarbeiter bei uns in der Kanzlei, Herr Genschel, ich muss ihn namentlich erwähnen, das machen Sie super. Ja,
der alle hat anderen auch.
Ja, aber in dem Fall, also das, der
da
ist,
war er halt
der
eben am
super,
Zug.
Super gemacht. Hat natürlich auch einen guten Draht zu den Rechtspflegern, den er sich mit viel Mühe und Charme aufgebaut hat. Ja, da waren wir den ganzen Tag dabei. Da kommt es dann wirklich teilweise auf Minuten an, in welcher Reihenfolge diese Eintragungen stattfinden. Ne? Und da gab es eine Rechtspflegerin, die hat nicht ganz verstanden, in welcher Form wir so eine Zustellung machen mussten. Und da waren wir zum Beispiel mitten in der Grundbuchordnung, mitten in der ZPO, wo dann auch ich als Anwalt sage, du habe ich keine Lust, das macht mein Angestellter, der tatsächlich mehr Ahnung hatte als ich, das muss ich sagen. Ja. Und dafür ist das Grundbuch wichtig, weil diese Rangfolgen in den Grundbüchern, ne, das ist tatsächlich maßgeblich. Oder ich mache einen anderen Fall, den hatten wir, wie wichtig das Grundbuch ist. Ne? Da sagt mir eine Mandantin, ich habe das vermietete Objekt gekauft und ich bin jetzt als Eigentümer eingetragen. Dann ist für mich als Jurist zunächst klar, derjenige, der neu, also beim Eigentumsübergang, bleiben die Mietverhältnisse ja genauso bestehen. Das heißt, wenn ich heute eine vermietete Wohnung kaufe, dann geht mit Eintragung im Grundbuch als Eigentümer dieser Mietvertrag zum Mieter auf mich über.
Ja.
So. Und dann hat die mir das gesagt, ne, und sagt, ja, ich bin eine neue Eigentümerin geworden, ne, so. Und dann haben wir eine Räumungsklage gemacht und eine Kündigung, weil der Mieter seine Miete nicht bezahlt hat. Und dann sagt der Kollege plötzlich, ja, Moment mal, im Grundbuch ist doch ein Nießbrauchrecht eingetragen. Er sagt, ihr verarscht mich doch. Denn was passiert? Dass mit dieser Eigentumsübertragung und dem Übergang des Mietverhältnisses, das passiert, aber nicht, das passiert eben nicht, wenn noch ein Nießbrauchrecht eingetragen ist. Also wenn der Veräußerer ein Nießbrauchrecht da drin hat, dann bleibt das Mietverhältnis bei dem Nießbrauchberechtigten. So, davor ist man da nicht gefeit. Ne? Also wurde mir nicht gesagt, ist dumm gelaufen. Ne? Und damit war Kündigung fort, Klage fort, dumm gelaufen.
Okay, also wir haben jetzt so viel Fahrt aufgenommen in diesem Thema. Dabei haben wir jetzt schon so viele Sachen vorweggenommen. Wir haben noch nicht mal die Basics zum Grundbuch geklärt. Finde ich aber super. Ich möchte dich da auch nie unterbrechen, wenn du da solche tollen Beispiele raushaust.
Machst du sonst auch.
Das ist Verleumdung. Ich verklag dich jetzt. Oh. Nein. Nein. Jetzt habe ich den Faden verloren, ich verbipsch noch mal.
Grundlagen des Grundbuchs aufbauen.
Ja, nein, was ich auch noch mal sagen wollte. Ja, nein, das ist so ein blöder Satz von mir immer, ne? Ja, nein. Also, ja, nein, was ich sagen wollte ist
Komma,
Klammer auf. Du hast es schon auch angesprochen, also zunächst mal die Grundlagen, die müssen wir noch kurz erläutern und auch eben, dass das Thema Grundbuch ein sehr umfängliches ist, das wirklich auch Fachanwälte fordert. Ich weiß, das sage ich in fast jeder Folge, aber deshalb machen wir ja auch diesen Podcast mit einem Fachanwalt, weil es halt eben so spezielle Themen sind, die wirklich auch elementar sind und ich immer wieder hoffe, dass der eine oder andere für sich was draus mitnehmen kann, wenn es im Zweifel auch nur ist, da frage ich doch mal den Immo Büroanwalt, ja, weil, und da fällt jetzt jeder Anwalt vor Lachen vom Hocker, Fragen kostet ja nichts.
Ja, das ist aber ein weit verbreiteter Irrtum.
Genau.
Hat mir gestern übrigens...
Also du bist da ja sehr großzügig. Wenn jemand was anfragt, was im Prinzip in 2 Sekunden zu erledigen ist, dann ist der Markus da auch ganz schnell dabei und sagt, ja, nein, aus, Ende, Abfahrt, keine Rechnung.
Hat übrigens gestern, hat sich ein Mandant, mit dem ich morgen dann telefonieren werde, bitterbös beschwert, weil er gesagt hat, also wenn noch nicht mal 5 Minuten in meinem Anwaltsbudget drin wären, dann wäre meine Kostenanalyse irgendwie verkehrt. Ich weiß noch nicht genau, was er damit meint, aber morgen werde ich ihm sagen, dass er nicht nur einmal 5 Minuten angerufen hat, sondern 12 Mal, ja. Und das macht dann halt einen Unterschied, ne. Das werde ich euch, freue mich morgen, ja.
Ja, definitiv.
Weil die Leute dann also, ja immer nicht wissen,
ja, die Idee, ja. dass halt eben das Wissen, was man sich in einem langen Studium hart erarbeitet hat,
hart angetrunken.
Ich wollte es jetzt nicht so sagen, aber schön, dass du sagst.
Aber wir sollten wieder zum Grundbuch.
Dass es kostenfrei ist, ist halt auch schwierig. Aber gut. Grundbuch, die Basics. Bitteschön, was steht da drin?
Also zunächst mal drei Abteilungen. Ja, in jeder Abteilung steht was anderes drin. Das ist auch vorgeschrieben in der Grundbuchordnung. Somit das Wichtigste, was wir haben, ist halt erstmal, wer ist denn eigentlich Eigentümer?
Richtig.
Das ist übrigens ziemlich lustig, weil ich habe mal ein italienisches Feinkostlokal oder so ein Feinkostgeschäft beraten. Und diese Immobilie, die hat, glaube ich, im Vierteljahrestakt den Eigentümer gewechselt. Und zwar immer von irgendeinem Immobilienfonds auf den anderen. Und dementsprechend sind die Mietverträge auch immer übergegangen, ne? Und wir wussten einfach irgendwann überhaupt nicht mehr, wer ist denn eigentlich der richtige Ansprechpartner? Wer ist denn eigentlich Vermieter? Ja, und also deswegen Abteilung 1, die wichtige Information, wer ist eigentlich Eigentümer?
Stopp, Problem. Ja, ich möchte da kurz reingrätschen, tatsächlich, denn das ist ja auch in meiner Arbeit sehr, sehr wichtig, denn Konstellation, es gibt einen Verkäufer privat und es gibt einen Käufer privat, jetzt wissen da beide halt einfach nicht, was ist denn da so wichtig beim Grundbuch und beim Verkauf und naja, Handschlag, komm, passt schon, Immobilie verkauft an den Nachbar, wie man das gerne so kennt, und dann machen sich da relativ wenige Leute Gedanken drum, ob es dann vielleicht eben, ob hat man denn jetzt mit diesem Menschen gesprochen, der tatsächlich auch die Vollmacht hat, diese Immobilie zu verkaufen? Und jetzt bitte nicht irgendwie Augenrollen, weil stellt doch einfach sicher, dass derjenige erstens mal tatsächlich Eigentümer ist oder zweitens noch Vollmacht hat oder ob es da noch weitere Eigentümer gibt. Die sind nämlich in diesem Grundbuch eingetragen und das solltet ihr zumindest, also bevor ihr zum Notar geht, solltet ihr da mal reinschauen. Das ist ganz wichtig, denn ihr braucht natürlich die Zustimmung von allen eingetragenen Eigentümern. Ansonsten wird das ein böses Erwachen beim Notar. Gab es alles schon, deshalb erwähne ich es an der Stelle. Wenn ihr mit einem Makler zusammenarbeitet, ist es der Job des Maklers, das vorab zu prüfen. Und weiter im Text.
Also ganz lustig, auch Erbengemeinschaften, ne, die ja kein rechtsfähiger Verband, also nicht so wie eine AG oder eine GmbH sind, sondern die ja alle einzeln Teileigentümer sind, ne? Also
das
die da stehen dann, da stehen dann teilweise 25 Leute der Erbengemeinschaft da drin.
Und jeder will was anderes.
Und dann wird's halt spannend. Und jetzt wird's richtig blöd. Und das ist etwas, was mich tatsächlich ärgert und ich immer noch nicht verstanden habe, warum das eigentlich nicht so ist. Denn im Grundbuch steht zum Beispiel nicht die Adresse des Eigentümers drin. Mhm. Und ich sag das, warum so spannend ist. Also wir haben ganz viele Fälle, wo wir ein Problem mit dem Nachbarn haben. Also sei es nur, dass die Hecke überwächst oder sei es schlimmer, dass halt irgendwelche Emissionen von dem Nachbargrundstück sind. Das heißt, dann mache ich erstmal den Grundbuchauszug, ja. Dann jetzt ist es zum Beispiel ein unbebautes Grundstück,
genau.
Ja. Und dann steht da irgendein Eigentümer drin. Dann weiß ich zwar, wie der heißt. Aber ich weiß leider noch lange nicht, wo der wohnt.
Martin Meyer.
Und da muss ich ihn anschreiben. Ja, da kann ich aber einen Tipp geben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, muss man sich mal vorstellen. 15 Jahre Fachanwalt und da sieht man, wie blöd man eigentlich ist. Weil ich immer gesagt habe, ich krieg die nicht raus. Man kriegt's raus übers Katasteramt. Tatsächlich, das hat mir der super ehemalige Amtsrichter in Ludwigshafen gesagt, Herr Holacek, gehen Sie doch mal ans Katasteramt, da kriegen Sie die Adressen raus. Und das ist tatsächlich so, die kriegen wir mittlerweile auch raus, die Adressen.
Okay, also
weil
auch
die sind
den
unglaublich
Punkt
wichtig. Genau.
Check,
Ja, wenn wir da mal von der Eigentümerstellung weg sind, sind natürlich dann Abteilung 2 und 3, da haben wir dann Zwangssicherungshypotheken, laufen aktuell Zwangsversteigerungen, ganz wichtig. In Abteilung 3 haben wir dann Grundschulden und sowas drin. Und bei den Grundschulden, also bei den Belastungen, zum Beispiel auch Wohnrecht, Niesbrauch, Wegrecht, Wegerechte, lauter so ein Krempel. Aber bei den Grundschulden, also gerade bei diesen Belastungen, die mit Finanzierung zu tun haben, das ist natürlich auch immer interessant. Ne? Da steht dann hinten drin, Grundschuld zu 300.000 D-Mark irgendwie zu, und immer noch lustig, wenn man das liest, zu 22% Zinsen. Daraus ergibt sich natürlich nicht, wie hoch die Grundschuld noch valutiert ist. Ne? Also ich kriege im Prinzip nur die ursprüngliche Eintragung, aber ich weiß natürlich nicht, wie viel von den 300.000 Mark, sind es meistens, weil es alt ist, wie viel denn da schon zurückgezahlt wurde. Das heißt, da muss man dann halt auch im Rahmen des Kaufs dann mal oder Verkaufs mal an die Bank gehen und sagen, ja, wie hoch ist denn eigentlich mein Restkredit, weil das geht natürlich dann vom Kaufpreis zunächst mal weg, ne? Direkt an die Bank zum Beispiel.
Ne? Ja, wenn genau, das ist ein Verkäuferthema.
Genau, Verkäuferthema, ganz genau.
Ja.
Niesbrauchrechte, Wohnrechte, also die ganzen.
Ja, also super wichtig halt eben, gerade wenn jemand halt eben was kaufen möchte. Und du hast schon gesagt, ein Grundbuch hat halt eben jedes Grundstück, ob bebaut oder unbebaut, ne? Also immer mal reinschauen. Ja.
Und dann gibt es, das hatte ich tatsächlich auch einmal, aber das gibt es häufiger, gibt es sogenannte Rückübertragungsansprüche, die dinglich gesichert sind. Das ist total spannend. Also ich habe das jetzt gerade wirklich, vor ein paar Wochen habe ich einen entsprechenden Vertrag auch aufgesetzt. Da verkauft und überträgt ein Vater an die Tochter ein Haus. Will aber, dass dieses Grundstück in der Familie bleibt. Mhm. Ja, so. Und jetzt hat der durch notarielle Urkunde sich einen Rückübertragungsanspruch sichern lassen, der steht dann auch im Grundbuch. Und zwar steht in diesem Vertrag, das ist völlig abgefahren, steht dann da drin, wenn die Tochter sich von dem jetzigen Mann, Freund trennt, wenn sie in Insolvenz gerät, wenn sie irgendwie die Haare lila färbt, ich mache das jetzt mal krass, ne, dann entsteht ein Rückübertragungsanspruch an den Vater. Das geht und das ist nicht unüblich, solche Rückübertragungs. Ja. Und das ist grundbuchrechtlich gesichert. Und jetzt wird es interessant, im Grundbuch steht da nur Rückübertragungsanspruch, dann kommt der Rückübertragungsanspruchsberechtigte, nämlich der Vater, und dann wird verwiesen auf notarielle Urkunde vom Notar so und so, Urkundsrollennummer so und so. Das heißt, ich muss dann, um das komplett zu verstehen, was da eigentlich vereinbart ist, ne, brauche ich natürlich dann auch diese Urkunde, um zu sehen, was da drin steht. Aber diese Rückübertragungsansprüche haben wir tatsächlich ganz oft bei Immobilien, die innerhalb der Familie übertragen werden. Man glaubt es nicht.
Wahnsinn.
Na.
Ja gut, was willst du da so sagen? Ne? Familie.
Ja,
La Familia. Ja, sehr schön. Freud und Leid. Genau, ich hatte noch eine, witzige, so kommen wir zu meinem Humor, eine witzige Sache auch wieder, und zwar Vorkaufsrechte.
In vielen Gewerberaummietverhältnissen steht tatsächlich ein Vorkaufsrecht drin. Da steht dann drin, dass wenn der Vermieter sein Objekt verkauft, der Mieter, der sich möglicherweise über 15, 20 Jahre an irgendein Geschäftslokal gebunden hat, dass dem ein Vorkaufsrecht zusteht. Das ist eine lustige Idee, die ist aber so nicht gültig. Um ein Vorkaufsrecht vereinbaren zu können, brauchen wir zumindest eine notarielle Vereinbarung. Das heißt, wir müssten diesen Mietvertrag notariell beurkunden lassen, dann wäre dieses Vorkaufsrecht gesichert und gültig. Und noch besser ist es natürlich, wenn es im entsprechenden Grundbuch eingetragen ist, dann ist es nämlich dinglich gesichert, so nennt man das, und verweist dann auf die Urkunde. Ja, und wir haben jetzt gerade einen Fall, das ist richtig spektakulär, also ist wirklich spektakulär, muss ich sagen. Also
deshalb habe ich es auch erwähnt.
Ja, dachte ich mir. Und du denkst auch, was erzählt der für einen Käse, ne? Bis ich zu diesem Punkt komme.
Endlich.
Kumme du. Da war es ist es in der Tat so, dass also wir haben ein Veräußerungsgeschäft, ne, und meine Mandanten sind die Käufer. So, und die haben gekauft von zwei Verkäufern und im Grundbuch steht eine Vorkaufsberechtigung für einen Dritten. Ja, so. Nennen wir ihn C. A, B, C. So.
Ich kann dir folgen.
Genau. Also für C ist im Grundbuch ein Vorkaufsrecht drin. Ich weiß nicht, ob jedem klar ist, was ein Vorkaufsrecht ist. Das ist eine witzige Nummer. Vorkaufsrecht bedeutet, ich als Verkäufer machen wir einen Kaufvertrag mit einem potenziellen Käufer und dieser Kaufvertrag mit diesen Konditionen, die der Käufer und der Verkäufer ausgehandelt haben, schicke ich dann dem Vorkaufsberechtigten zu und sage, und du erzählst mir bitte innerhalb von 4 Wochen, ob du in diesen Kaufvertrag eintrittst, in diesen Konditionen. Das heißt, ich handle nicht mit dem Vorkaufsberechtigten einen Vertrag aus, sondern der muss, wenn er will, in diesen ursprünglichen Kaufvertrag eintreten.
Das ist ein super Punkt, weil ich glaube, die gängige Meinung draußen ist, ich habe Vorkaufsrecht, das heißt, der Verkäufer muss zuerst auf mich zukommen.
Nein.
Gut, schön geklärt.
Nicht verhandeln, sondern er muss, der Verkäufer muss dem die verhandelten Konditionen mit dem potenziellen Käufer vorlegen und sagen, so, und da kann der eintreten.
Ne? Okay, das ist der, außer
so.
Du willst.
Und dem, genau. Und in dem Fall war es jetzt so, dass der Vorkaufsberechtigte schlicht nicht reagiert hat. Der hat sich überhaupt nicht geäußert. Ist eigentlich nicht schlimm, weil damit wäre eigentlich, das ist das Vorkaufsrecht verwirkt. Das Problem ist nur, dass diese Vorkaufsberechtigung im Grundbuch nur dann wegkommt, wenn dieser Vorkaufsberechtigte eine sogenannte Löschungsbewilligung abgibt. Also das heißt, er muss was machen.
Ja.
So, und jetzt kommt der Obergag. Die hatten in dem Kaufvertrag, also da muss ich meine Käufer, meine Mandanten loben, die hatten in den Kaufvertrag eingeschrieben, und wenn diese Löschungsbewilligung nicht innerhalb von 6 Monaten nach Abschluss des Kaufvertrags da ist, sind wir berechtigt, von diesem Kaufvertrag zurückzutreten.
Ups.
So, diese Löschungsbewilligung ist nicht da und dann sind die einen Tag später hin und es ging um einen Kaufvertrag von über 3 Millionen. Die sind jetzt von dem Kaufvertrag zurückgetreten, jetzt wird's richtig cool. Und dann habe ich mit denen telefoniert, weil wir haben diesen Rücktritt formuliert und so weiter. Jetzt treten die zurück. Und machen den Käufern, den Verkäufern am nächsten Tag ein Angebot mit 500.000 Euro weniger.
Katzung.
Herzlichen Glückwunsch. Und ich habe sofort gesagt, ich würde gerne bitte das, den Prozess führen zwischen dem Verkäufer und diesem Vorkaufsberechtigten. Weil der Vorkaufsberechtigte hat natürlich, weil er die Löschungsbewilligung nicht gegeben hat, gegen seine Pflichten verstoßen. Und jetzt könnte sozusagen der Verkäufer, also das ist meine vorläufige Rechtsauffassung, könnte der Verkäufer sagen, du Idiot, bist nicht in die Gänge gekommen, dadurch habe ich 500.000 Euro verloren und die hole ich mir jetzt von dir. Und das Verfahren würde ich gerne führen. Ja, da gucken wir mal.
Entschuldigung, wenn ich jetzt an der Stelle kurz schmunzeln muss, es ist natürlich bitter, ganz bitter. Gleichzeitig muss ich sagen.
Also für unsere übrigens nicht, für meine Mandanten ist das super.
Ja, ja, und auf der anderen Seite muss ich sagen, lieber Verkäufer, komm doch halt das nächste Mal einfach zu mir. Du findest mich online unter www.windspiel-immobilien.de. Hätten wir das auch geklärt. Entschuldigung, aber an so einer Stelle muss ich einfach mal kurz sagen, es ist ein perfektes Beispiel dafür, wie es halt eben läuft, weil halt eben, das mache ich selbst, jeder kann Immobilie verkaufen, klar, jeder kann auch Essen kochen, deshalb gehe ich trotzdem gerne in ein Restaurant. Ich kann Essen kochen, entschuldige bitte. Ob es schmeckt, ist was anderes.
Ja.
Nein, also ihr versteht, was ich meine. Ne? Genau solche Sachen sind es dann halt eben am Ende des Tages. Ja, ja, Immobilie verkaufe, das bisschen mache ich selbst. Da aufschließe, da reingucke, paar Bilder mache, kein Problem. Ja, genau.
Ruhig,
dann kostet es. Nein, da rege ich mich auf, das darf ich auch mal. Ja, weil nämlich da der Wert von uns Maklern halt einfach immer so runtergeschwätzt wird. Ich habe nichts dagegen, wenn es Leute selber machen. Aber hinterher muss man dann halt eben auch die Konsequenzen tragen. Und deshalb darf ich da jetzt schon mal ganz kurz schadenfroh drüber schmunzeln, wenn es da jetzt halt eben in die Binsen gegangen ist. So.
Applaus.
Ich hab mich abgeregt. Wir können jetzt weitermachen.
Ja, ja, das, also das Thema war Grundbuch, das habe ich jetzt schon wieder nicht gesagt. Grundbuch.
Okay, also was drinstehen muss, genau. Und für mich war eben genau dieser Worst Case, also das war so für mich die Überlegung, was ist denn so das Schlimmste, was drinstehen kann? Ja, weiß ich nicht, ob jetzt Worst Case, aber es gibt so verschiedene Dinge, worauf man wirklich achten sollte, ist meines Erachtens nach Niesbrauch, ist eine ganz spezielle Nummer.
Ja, Niesbrauch ist klar.
Das, müssen wir das jetzt auf jeden nicht Fall. Ins Detail
aber was,
gehen,
was
aber
interessant
nur
ist, weil wir die ganze Zeit, also momentan sprechen wir eigentlich so über das Einfamilienhaus, das verkauft wird. Also was richtig spannend ist, wenn es eine Eigentumswohnung ist, weil die Bezeichnung im Grundbuch der Eigentumswohnung ja immer spannend ist. Ne? Da steht ja immer drin, Wohnung Nummer 39 gemäß Teilungserklärung verbunden mit dem Stellplatz Nummer so und so,
genau.
Gemäß Aufteilungsplan, bla bla. Also das ist natürlich unheimlich wichtig, weil auch da immer der Verweis auf Teilungserklärung, Aufteilungsplan da ist, im Grundbuch schon.
Mhm.
man sich das dann mal ranzieht, ob das überhaupt übereinstimmt. Also das ist bei der Eigentumswohnung auch sehr, sehr wichtig, weil da auch dann drin steht, ob zum Beispiel der Stellplatz ein Sondereigentum ist, was man dann zum Beispiel separat verkaufen könnte, ja, oder ob es lediglich ein Sondernutzungsrecht ist. Und das sind also so Geschichten, die stehen alle im Grundbuch und sind unendlich wichtig. Also was wir als ganz, ganz oft machen, sind Zwangssicherungshypotheken eintragen zu lassen, zum Beispiel von irgendwelchen Wohnungseigentümern, die Schulden bei der Wohnungseigentümergemeinschaft haben und können dann aus dieser Zwangssicherungshypothek heraus die Zwangsversteigerung beantragen. Ne?
Okay.
Und auch da kommt es wieder an, wo ist denn die Reihenfolge und die Rangfolge. Ja.
Genau, das wird auch sehr spannend, wenn wir eben das Thema haben, ne? Schuldnerberatung und Zwangsvollstreckung.
Ja, so Zwangsvollstreckung.
Genau, ist für mich ein ganz wichtiges Thema, ist mir einfach ein Herzensthema, weil ich es gerne habe, wenn Menschen sich eine Immobilie kaufen und dort auch gerne so lange drin wohnen bleiben können, wie sie es gerne möchten und es nicht zwangsweise verkaufen müssen. So.
Darf ich noch, fällt mir gerade tatsächlich nur was ein, weil ich gestern, das mache ich selten, meinen jüngeren Partner gelobt habe. Der, wir hatten folgende Konstellation und die war echt bitter. Da hatte unser Mandant hat ein Eigentum, das ist ein Einfamilienhaus und hat eine Tochter. Und mit der versteht er sich nicht gut, hat er sich auch noch nie gut verstanden. Und der musste das ist aber jetzt 30 Jahre her, musste der Unterhalt zahlen für diese Tochter. Das hat er nicht gemacht. Und dann springt ja, also jetzt bin ich kein Familienrechtler, aber das weiß ich, dann springt das Jugendamt ein für den Unterhalt des Kindes und holt sich dann den Unterhalt vom Vater. Ne, das ist so der Weg. Und das hat dann dieses Jugendamt vor 30 Jahren tituliert. Ja, also hat einen Titel und hat über diese Forderung vor 30 Jahren eine Zwangssicherungshypothek eintragen lassen.
Ui.
Und die ist dann übergegangen, diese Zwangssicherungshypothek, auf die Tochter. So, und jetzt wird's interessant. Der wollte seine Hütte verkaufen, die Zwangssicherungshypothek, die stand noch drin, was weiß ich, 5.000 Mark Unterhalt. Diese Zwangssicherungshypothek ist dann auf die Tochter übergegangen und da stand dann drin, Zwangssicherungshypothek über Unterhalt 5.000 Mark. Und wir haben versucht, diese Zwangssicherungshypothek da rauszukriegen, weil unserer das verkaufen wollte. Und unser Mandant hat uns zugesichert, diese Forderung ist beglichen. Und jetzt muss man wissen, die Hypothek ist akzessorisch, nennt sich das. Das heißt, wenn die zugrunde liegende Forderung, also dieser Unterhalt, gezahlt worden wäre und wir können das nachweisen, dann hat man einen Anspruch auf Löschung der Hypothek. Mhm. Jetzt konnten wir aber leider nicht nachweisen, dass der das bezahlt hat und die Tochter hat sich schlicht nicht gemeldet. Ne? So. Und dann hast du richtig ein Problem. Das heißt, wir mussten in vorliegendem Fall Klage erheben auf Löschung der Zwangssicherungshypothek und wir hatten Glück, also es hat funktioniert, aber wir hatten Glück, dass sich die Tochter im Prinzip keinen Rechtsanwalt geholt hat, weil wir mussten irgendwie nachweisen, dass dieser Unterhalt gezahlt hat. Wenn die Tochter nicht blöd gewesen wäre und hätte sich einen Anwalt genommen, hätte die gesagt, weißt du was, lieber Papa, mit dem ich nichts zu tun habe, du gibst mir noch 3.000 Euro und dann stimme ich der Löschung der Zwangssicherungshypothek zu. Aber so konnte durch den Zeitablauf, hat das Gericht geschlossen, also ne, da wurde so lange nicht vollstreckt und da wurde so lange nicht zwangsversteigert, das muss gezahlt worden sein. Also eher aus Indizien heraus ist dieser Löschungsanspruch durchgegangen. Aber da sieht man mal, wie ätzend das sein kann, wenn du eine Zwangssicherungshypothek da drin stehen hast, willst verkaufen und kriegst du nicht raus. Ne?
Ja, an der Stelle nochmal, wer ein Haus verkaufen möchte oder kaufen möchte, sichert euch ab, lest genau durch, was da drin steht im Grundbuch. Und wenn ihr das nicht versteht, was ganz einfach der Fall sein kann, das ist keine Schande. Aber dann holt euch bitte jemanden dazu, der sich wirklich auskennt. Und das ist an der Stelle nicht Google, sage ich euch gleich. So, das Wort zum Sonntag?
Das Wort zum Sonntag.
Genau, dann Stößchen und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Wir hoffen, diese aktuelle Folge von Mörtel und Moneten hat dir gefallen. Lass doch einfach ein Abo da, dann verpasst du keine neue Folge mehr. Es gibt immer dienstags frisch von uns auf die Ohren. Hast du Lust, einmal bei uns im Studio Gast zu sein oder du hast spannende Fragen, die du gerne stellen möchtest? Dann schau in die Shownotes, da findest du alle Angaben. Und wenn du es nicht aushalten kannst bis zum nächsten Dienstag, dann folge uns doch auch einfach auf Instagram. Mich findest du dort als Frau Windspiel und Markus findest du unter der Immoanwalt. Jetzt wünschen wir dir eine erfolgreiche Woche und bis nächsten Dienstag.